Und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Das ist Tatsache, es bestehen kleine Unterschiede in den neutestamentlichen Handschriften. Und jetzt zitiere ich aus der Chicago-Erklärung, die ist euch allen wohl bekannt, gehört ja auch zur Pflichtlektüre innerhalb eurer ganzen Ausbildung, oder? Ja. Geil. Und wir haben die auch, ihr habt davon auch gehört im Teil 1 dieses Seminars Glaubwürdigkeit der Bibel. Und der Artikel 10 der Chicago-Erklärung besagt: Wir bekennen, dass die Inspiration streng genommen nur auf den autographischen Text der Schrift zutrifft, der aber durch die Vorsehung Gottes anhand der zur Verfügung stehenden Handschriften mit großer Genauigkeit ermittelt werden kann. Wir bekennen ferner, dass Abschriften und Übersetzungen der Schrift so weit Gottes Wort sind, als sie das Original getreu wiedergeben. Autographen, so nennt man jene Schrift, die Paulus selber schrieb, Autograph. Selbst geschrieben. Eine Selbstschrift heißt es eigentlich. Ja, hier werden zwei Aussagen gemacht, eben mitten ins Thema führen. Die göttliche Inspiration der biblischen Bücher bezieht sich im vollen Sinn nur auf die Urschriften. Die Urschriften lassen sich aber durch Vergleichen, wenn man verschiedene Manuskripte miteinander vergleicht, lassen sich ermitteln. Also der Sinn, der Wortsinn, der Text, der ursprüngliche Text lässt sich ermitteln, wo verschiedene Lesarten vorliegen. Natürlich nie mit absoluter Sicherheit, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und wir beginnen jetzt mit dem ersten, mit der ersten Ausgabe des Neuen Testaments, die auf dem griechischen Text fußte. Bis dahin hatte man in der lateinischen Christenheit, das heißt im römischen, also im weströmischen Reich und auch in den aus dem Römerreich hervorgegangenen Nachfolgekönigreichen, Spanien, Frankreich, das Deutsche Reich und so weiter, England. Dort hatte man die Bibel immer nur lateinisch gelesen, und zwar die Übersetzung von Hieronymus, die Vulgata. Vulgus, das ist das Volk, und Vulgata, das ist die dem Volk angepasste Bibel, also für das Volk geschrieben. Latein war die Volkssprache zur Zeit, also der Lateiner zur Zeit des Hieronymus, Vulgata. Und die wurde zur Kirchenbibel, zum Kirchentext und für die Kirche allein verbindlichen Text. Aber dann wollte man eben im Zuge der Renaissance, man wollte zurück zu den Quellen, ad fontes, und der Fons, also die Quelle des Neuen Testaments, griechisch geschrieben, griechisch. Also wollte man ein griechisches Neues Testament, und der das wollte, der das Anliegen hatte, das war Erasmus von Rotterdam, Desiderius Erasmus von Rotterdam. Er lebte eine ganze Zeit lang in Basel, betrieb dort Studien, und dort lernte er im Jahr 1514, also noch vor dem Thesenanschlag, kurz vor der Reformation, lernte er den Drucker und Verleger Froben kennen. Basel war eines der Zentren auch des Renaissance-Denkens, und dieser Drucker, er bat den Erasmus und konnte ihn dann dafür gewinnen, das Neue Testament griechisch herauszugeben. Und was macht Erasmus? Er geht und sucht in der Bibliothek, und so findet er in der Bibliothek der Universität, findet er griechische Handschriften. Und diese Handschriften, aus denen er dann die Namen dann so zusammen, und hat dann einen Text daraus, griechischen Text daraus erstellt, kollationiert, sagen das so die Leute, die solche Arbeiten machen, also das genommen, zusammengestellt, und die waren dann natürlich sehr ähnlich, und aber irgendwann mussten sie sich mal entscheiden, halt fahre ich da auf der rechten Seite weiter und hier links, so, gut, zusammengestellt. Und diese beiden Handschriften, ja, die waren nicht vollständig, ein Teil musste eher, besonders aus dem Buch der Offenbarung, aus der Vulgata dann ins Griechische rückübersetzen. Nun, er konnte gut Latein, er konnte gut Griechisch. Er wusste natürlich auch wie Johannes sonst gewisse Wendungen lateinische, also gewisse Wendungen gebraucht jeweils. Und so wird das schon einigermaßen auch passend gewesen sein. Aber es war nicht direkt, er hatte keine vollständige Offenbarung zur Verfügung. Wen das interessiert, diese Frage, gerade Erasmus und der Text des Neuen Testaments, den kann ich sehr empfehlen. Martin Heide. Martin Heide. Und er ist Christ, er ist ein Jünger Jesu, jemand, der auch versteht, was Gemeinde ist und auch dem Gemeindeleben sehr wichtig ist, der die gleiche Bibelhaltung hat, wie wir hier haben. Und er hat dann ein Buch geschrieben, der einzig wahre Bibeltext, Fragezeichen, Erasmus von Rotterdam und die Frage nach dem Urtext. Und er kennt sich sehr aus, dieser Martin Heide. Er hat auch viel Zeit verbracht dort in Münster, in diesem Institut für, wie heißt das, neutestamentliche Textforschung oder so ähnlich. Und dort hat er Manuskripte also vor sich gehabt und Dinge angeschaut. Also er weiß, was er schreibt und sagt. Gut. Und dort habe ich auch diese Einzelheiten, die ich jetzt vorhin referierte, gefunden. Und eben diesen neutestamentlichen Text, dieses Neue Testament, das dann dort in Basel gedruckt wurde, diesen Text, den dann die verschiedenen Übersetzer unter ihnen eben auch oder als erster, diesen Text dann übersetzte ins Deutsche, Martin Luther und auch andere Übersetzer. Und dieser Text war der erste, der da war und kursierte, und man nennt deshalb diesen Text den Textus Receptus oder Textus Receptus. Das ist der überkommene oder der empfangene Text, also der Text, der uns jetzt gegeben ist. Und dieser Text war die Grundlage der Übersetzungen aller Länder, wo in der Reformation die Bibel dann gleich übersetzt wurde. Grundlage der englischen Bibelübersetzung, Grundlage der dänischen, der schwedischen, der finnischen Bibelübersetzung, auch Grundlage der Übersetzung des Italieners Giovanni Diodati, ins Italienische, der französischen Übersetzungen, ja. Und dieser Textus Receptus, jetzt schreibe ich das mal hin. Der Textus Receptus ist ein Vertreter des sogenannten entweder byzantinischen Textes, byzantinisch, woher kommt ein byzantinischer Text, aus welcher Stadt, wenn er byzantinisch heißt? Byzanz, und das ist Istanbul oder Konstantinopel, wie es dann nachher dann hieß, oder nein, Konstantinopel, also das ist die Stadt des Konstantin, Konstantinopolis, und dann Byzanz. Und dort sprach man Griechisch, schrieb Griechisch, und von dort gingen sehr viele Handschriften aus. Sehr viele Handschriften, und das ist die allergrößte Gruppe von Handschriften, die wir kennen. Die byzantinische Textgruppe, Textfamilie oder wie man sie nennen will. Und man nennt diese byzantinischen Texte abgekürzt, sieht man das manchmal in Büchern, einfach so, Byz. Das ist dann der byzantinische Überlieferungsstrang. Und man nennt ihn auch Mehrheitstext. Weil dieser Text eben die Mehrheit aller Handschriften entspricht diesem Textüberlieferungsstrang. Mehrheitstext, abgekürzt M. Und wenn ihr in der Esra-Bibel nachgelesen habt, dann seht ihr manchmal, ich beachte nur grundsätzlich diese beiden Möglichkeiten. N.A. steht dafür, dass man aus allen verschiedenen Überlieferungssträngen versucht, man überall alles herauszulesen und dann das, was das Wahrscheinlichste ist, führt man dann auf. Und ich gebe manchmal an, wenn ich manchmal M folge, dann steht es in der Fußnote, so M. Das ist Mehrheitstext. Und dann schreibe ich auch NA Doppelpunkt, wie es dann in NA steht. Also, dass ihr wisst, was damit gemeint ist.
Und NA steht für?
Nestle Aland. Weil das, also, es war ein gewisser Eberhard Nestle, der hat in Deutschland also Textforschung betrieben und dann die ersten Ausgaben des Neuen Testaments herausgegeben. Nachher hat Aland das weitergeführt und darum diese zwei Namen, Nestle, Aland. Zwei deutsche Textforscher, Textkritiker. Und Nestle Aland ist so Standard unter Theologen und Nestle Aland. Aber es ist durchaus nicht so, dass alle ernsthaften Theologen und Kenner Nestle Aland folgen. Ich kenne etliche, die die Schrift sehr ernst nehmen, auch sehr gut informiert sind, die sich auf M stützen. Die sagen, M ist zuverlässiger. Gut. Aber wir lassen das jetzt offen. Ich will das jetzt nicht entscheiden, sondern wir wollen uns einfach des Problems bewusst machen und grundsätzlich, wie wir uns halten sollen zu diesem Problem. Also es gibt neben dem Textus Receptus, der ein Vertreter des Mehrheitstextes ist, aber gerade nicht ein glücklicher, also das Exemplar oder die Exemplare, die Erasmus zur Hand hatte, waren gerade keine guten Vertreter des Textus Receptus, des Mehrheitstextes. Bitte?
Ich glaube, ich auch nur 6 Manuskripte. Ne?
Ja, eben eine begrenzte Anzahl, ja.
Halbes Dutzend.
Halbes Dutzend, ja, gut, du weißt mehr als ich sogar. Gut, aber nur ergänzen. Gar nichts dagegen. Dann der eklektische Text, so nennt man den, eklektisch. Was heißt denn das? Das kommt vom lateinischen Wort eklego, aussuchen. Also da nimmt man alles, was man hat, nimmt man zusammen und sucht dann aus, was wohl das Wahrscheinlichere ist. Also ein eklektischer Text. Ein Eklektiker ist jemand, der eine Sache, die er bekommen hat, dann auch für sich bearbeitet. Eklektisch. Im 19. Jahrhundert fand eben Konstantin von Tischendorf im Katharinenkloster am Sinai den Codex Sinaiticus. Dann entdeckte man irgendwann einmal da in der Bibliothek des Vatikan, den Vatikanus, und dann auch Codex Bese. Und dann fragt man sich, schaute sich die an. Und dann merkt man Unterschiede zum Textus Receptus. Und da muss man sich dann fragen, ja, was ist jetzt richtig? Und da begann eben diese Arbeit mit dem Vergleich von Handschriften, um zu versuchen, an den ursprünglichen Wortlaut heranzukommen. Und Nestle Aland ist eben ein eklektischer Text. Es gibt ganze Bibelausgaben, die King James Bibel, die ganze englischsprachige Welt gelehrt hat. Das war die Sprache der aller englischsprachigen, bis die erste Revised Version herauskam. So gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Also die King James Bibel ist Textus Receptus. Und dann gibt es auch deutsche Übersetzungen, Luther hatte Textus Receptus vor sich und so blieb die Lutherbibel bis zur Ausgabe 1912 dem Textus Receptus verpflichtet. Spätere Ausgaben der Lutherbibel haben dann auch den eklektischen Text verwendet.
Benedikt, der Alte Testament hat er auf Hebräisch übersetzt.
Wer?
Luther
aus dem Hebräischen, ja. Im Hebräischen gibt es eben dieses Problem der Textkritik nicht. Wir folgen ganz einfach dem mosaretischen Text. Nun, es gibt mittelalterliche hebräische Handschriften, wo geringfügige Abweichungen sind. Wirklich ganz kleine. Die werden auch vermerkt da in diesem sogenannten textkritischen Apparat. Da. So, das ist auch im Neuen Testament. Hier unten, so ganz klein, stehen so Dinge. Und hier oben sind so Fußnoten, musst du nachlesen. Und dann steht vielleicht die Septuaginta übersetzt so. Meistens ist es nur so, die Septuaginta übersetzt so, die Peschitta übersetzt so. Das ist eine syrische Übersetzung des Alten Testaments, also eine antike Übersetzung und so weiter. Und manchmal steht auch in wenigen Manuskripten, und dann ist gemeint hebräische Manuskripte, aber selten, wenig. Und so folgt man, und das war eine sehr weise Entscheidung, man folgt bei allen Übersetzungen der Bibel, folgt man dem masoretischen Text und gar nichts anderes. Und das hätte man beim Neuen Testament auch machen sollen. Man hätte den Mehrheitstext nehmen sollen, den die meisten gelesen hatten, immer gelesen hatten. Einfach den nehmen im fortlaufenden Text. Alle den gleichen deutschen Text und dann unten in Fußnoten, dass es da so gelesen wird, dort so gelesen wird. Und dann hätten wir nicht dieses Elend, das wir jetzt haben. Da sitzt man in der Bibelstunde und dann leitet man die Bibelstunde und dann liest man einen Text und dann liest eine Schwester und die liest aus der Schlachterbibel und dann sagt, mir steht das hier anders. Ist immer blöd. Ist immer blöd. Wir wollen ja auch den Geschwistern nicht zumuten. Ja, du musst da Textkritik jetzt machen. Sie ist Hausfrau, sie muss Kinder erziehen. Ja. Keine Zeit für fromme Kurzweile. Nein, nein, das ist es ja auch nicht. Nein, es ist wirklich schade. Wirklich schade. Also da haben die Herausgeber, das waren ja auch die Herausgeber der maßgeblichen, also Ausgaben des Alten Testaments, waren deutsche Theologen. Kittel, Rudolf Kittel und nachher die Bibel erst Stuttgartensia, eine Mehrzahl von Theologen, die meisten Deutsche. Und die haben gesagt, wir nehmen den masoretischen Text, den übersetzen wir und alles andere in die Fußnoten. Das ist sehr gut. Das heißt, die haben nicht übersetzt, die haben einen masoretischen Text genommen und dann Fußnoten unten. Die Bibelübersetzer haben immer nur den befolgt. Und das ist sehr gut, sehr gut. Aber jetzt haben wir diese Situation und es ist wenigstens gut, wenn wir wenigstens hilfreiche Antworten geben können. Also nicht einfach sagen, ja, weißt du, Textus Receptus ist richtig. Da verwirrst du nur die Leute. Oder na, nur den Mehrheitstext. Oder nein, nein, Nestle Erland. Einfach sagen, es gibt jetzt diese Sache und wir müssen jetzt lernen, damit zu leben. Geringfügige Unterschiede, was machen wir damit? Wie können wir das geistlich miteinander behandeln, verstehen und annehmen? Ja, also das ist der Mehrheitstext. Nun ist es so, also ich kann euch einige Ausgaben, es gibt eine, die lese ich übrigens gern, ist auch eine sehr schöne Ausgabe. Und beim Übersetzen habe ich manchmal einfach ein Esladern vor mir und übersetze laufen, manchmal nicht einen Mehrheitstext. Da habe ich nur einen Mehrheitstext vor mir und übersetze, gehe durch. Und nachher manchmal schaue ich nach, aha, sind da Unterschiede. Und manchmal, dann ist auch, manchmal finde ich einfach, Mehrheitstext passt besser in den Zusammenhang, aber ich notiere das immer. So nach M, N-A, so. Dass man einfach weiß, es gibt da unterschiedliche Lesarten. Es gibt auch eben Textausgaben von einem gewissen, also einem Paar, die, es sind zwei, die daran gearbeitet haben, ein gewisser Morris Robinson und ein William Pierpont. Die haben ein griechisches Neues Testament nach dem Mehrheitstext herausgegeben. Und dann, ihr kennt vielleicht diese Übersetzung von Herbert Janssen, das Neue Testament. Er folgt dem Mehrheitstext. Und wenn man jetzt, es gibt eben auch Textus Receptus Ausgaben, reiner Textus Receptus, eben der Text, den Erasmus von Rotterdam verwendete und dann verbreitet wurde durch ihn. Und jetzt stellen wir fest, Luther ist dem Text des Receptus nicht immer gefolgt. Er hat an einigen Stellen gemerkt, das kann nicht stimmen. Ich nenne euch zwei Beispiele. Ein erstes Beispiel, das steht in Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, Vers 22, ich lese aus der Elberfelder Bibel. Und da steht, Matthäus 5, 22, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder, und dann steht in kleine eckige Klammern, kleine, also nur so hochgestellte Winkel, eingefügt, der seinen Bruder ohne Grund zürnt. Und da steht im Textus Receptus, ohne Grund. Aber Luther hat das nicht übersetzt. Weil er, wie ich meine, richtig gesehen hat, wer Grund hätte zu zürnen, der soll auch dann nicht zürnen. Ja, wenn du geschlagen wirst, du hättest Grund zurückzuschlagen, dann sollst du eben nicht zurückschlagen.
Und auch wenn du Grund hättest zu zürnen, du sollst nicht zürnen. Und das ist doch genau die Lehre des Herrn. Das mit ohne Grund hat Luther befunden, das kann nicht zur Aussage Jesu gehören. Er hat es also nicht übersetzt. Und ich weiß nicht, hat jemand Lutherbibel vor sich? Also Luther 84? Ja, wie lautet es da?
Das war das 5,22, ne?
Ja.
Ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht
schuldig. Ja, richtig. Wer seinen Bruder zürnt, also ohne Grund, hat er nicht übersetzt. Und das ist auch in der Luther 1912. Kannst du auch nachschlagen? Luther 1912.
Wer mit seinem Bruder zürnet,
ja,
der ist des Gerichts schuldig.
Ja, genau. Und Schlachter, kann ich mal nach Schlachter lesen?
Der seinen Bruder ohne Ursache zürnt.
Ja, eben. Und Schlachter folgt ganz einfach Textus Receptus und gar nichts anderes. Ja. Gut, also das ist eine Stelle, wo wir sehen, auch die Reformatoren haben das nicht einfach so genommen. Die Reformatoren haben ein Stück weit beim Übersetzen, auch Diodati, wenn wir ein Beispiel sehen, haben eklektisch gedacht, haben gedacht, nein, das kann nicht stimmen, ja.
Ja, das ist jetzt theologischer Natur die Frage.
Ja.
Epheser 4,26, zürnt und sündigt nicht.
Ja.
Zusammen mit dieser Stelle aus Matthäus 5.
Ja, gut. Hier wer den Bruder zürnt. Aber dort steht einfach zürnt. Zürnt. Aber sündigt dabei nicht. Ja. Die Frage ist, was für eine Art Zorn es ist. Ja,
ja, mein Gott, sehen wir auch, sehr deutlich,
ja, eben.
Ist ein zorniger Gott.
Richtig, es geht um ein rechtes Zürnen. Aber Matthäus 5 ist ja offenkundig ein sündiges Zürnen. Man kann einem Bruder einfach böse sein, einen Groll haben. Ja. Vielleicht sogar als Grundgroll haben, aber mach's nicht, sagt der Herr. Ja. Aber es ist eine theologische Frage, natürlich. Eine gute Beobachtung. Müssen wir fragen, wieso da so, da so. Ja.
Ja. Ich kann mich ganz klar können wir den Unterschied jetzt zwischen Textus Receptus, Byzantinisch und Mehrheitstext erklären?
Oder? Ja, eben. Also Byzantinisch Mehrheitstext, das ist diese große Textgruppe. Und Textus Receptus gehört in diese Gruppe, aber ist ein Vertreter der Gruppe, der manche Eigenarten hat, die man sonst nicht findet im Mehrheitstext. Ist größtenteils wieder Mehrheitstext, aber hat gewisse Eigenheiten. Ich zeige euch noch eine solche Stelle, wo Luther dem Textus Receptus nicht gefolgt ist und wo der Mehrheitstext in der Mehrheit es auch nicht hat.
Darf ich noch eine Frage?
Ja, bitte.
Fünf Stellen in der Elberfelder steht ja auch, also zumindest in der Revidierten, das ist ja die nicht die. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, und dann ist eine Fußnote dran.
Ja, eben.
Das ist aber dann Nestle-Aland, oder?
Nein, ohne Grund ist Textus Receptus. Textus Receptus hat ohne Grund. Nestle-Aland hat es auch nicht.
Ja, genau.
Hä, bitte?
Achso, ja, deswegen dachte ich, dass die Elberfelder das auch in der Fußnote hat.
Ja, was steht denn in der Fußnote? Wie lautet der Text?
Ja, da steht andere Handschriften ohne Grund.
Ja, eben. Steht aber nicht welche andere, aber es ist nur der Textus Receptus hat das. Ja, also, wir schlagen jetzt auf 1. Johannes 3. 1. Johannes 3. 5, verzeih. 1. Johannes 5. Ja, und da müssen wir jetzt den Wortlaut hören aus der Schlachterübersetzung. Kann jemand lesen? 1. Johannes 5, Verse 6, 7 und 8.
Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort, und der Heilige Geist.
Ja, genau. Drei sind es, die Zeugnis geben. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Das steht nur im Textus Receptus. Das hat der Mehrheitstext sonst nicht. Und eben diese Mehrheitstextausgabe von Robinson Pierpont, du kannst nachlesen, steht nicht. Und das hat Luther auch nicht übersetzt. Und er hat beim Lesen einfach gemerkt, das ist ein theologischer Zusatz. Das ist typische Theologensprache. Lies noch einmal diesen Zusatz.
Denn drei sind es, Vers 7, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist.
Der Vater, das Wort und der Heilige Geist.
Und diese drei sind eins.
Und das ist eine trinitarische Formel. Nun, die Dreieinheit Gottes, die wird im Neuen Testament überall deutlich. Aber es findet sich nirgends eine solche trinitarische, das ist eine typische Bekenntnisformel, die man gebildet hat, so im Lehren der Theologie des Neuen Testaments. Und das hat Luther sofort empfunden, nicht übersetzt. Und der ganze Mehrheitstext, außer Textus Receptus, hat es nicht. Ja, und eben, und da verstehen wir müssen schon ein wenig auch Handschriften beobachten. Solche, die ganzen Textus Receptus folgen, die sagen, das ist der von Gott bestätigte Text und alles in Frage stellen dieses Textes ist Unglaube. Da geht man einfach zu weit. Da sei man angekränkelt vom Rationalismus. Ja.
Ja. Was bedeutet das? Heißt das, dass Erasmus das hinzugefügt?
Nein, nichts hinzugefügt.
In den Abschriften, auf die sich der Textus bezieht.
Nein, nichts hinzugefügt. Er hatte diese Handschriften, hat er zur Verfügung und so entstand dieses Neue Testament, Textus Receptus. Er hat nichts hinzugefügt.
Er hat es nur zusammengestellt, das heißt, es ist auch...
Richtig, nur zusammengestellt, eben kollationiert und dann herausgegeben. Kollationiert, editiert, ja.
Kannst du sagen, wie viele Stellen das sind, die uns da in solche Fragen...
Nein, das kann ich... Ich habe das jetzt nicht alles aufgelistet. Ich habe das schon irgendwo, es war mal Thema, Bibelbundtagung, und dort habe ich all diese Stellen einmal für mich einmal herausgesucht. Aber ich habe das jetzt nicht präsent. Es geht mir jetzt mehr darum, dass wir uns vergegenwärtigen das Problem und lernen, recht damit umzugehen. Ja.
Kannst du noch kurz was zu Johannes 8 und Markus 16 sagen?
Ja, also Johannes 8, das ist ja diese Geschichte mit der Ehebrecherin. Und also Handschriften, einige Handschriften haben es nicht. Die meisten haben es. Ich weiß gar nicht, was da Nestle Arland dazu sagt. Doch, ich habe sie noch im Rucksack.
Ihre Bibel ist von Nestle Arland. Ihre
Hückeswagen. Nicht nur, nein. Hückeswagen ist, also die Elberfelder 1905 war mehr Mehrheitstext, aber auch nicht immer. Und Elberfelder 2003 ist jetzt meistens Nestle-Aland, aber hat manchmal auch Mehrheitstext. Ja. Ja, also Johannes 8. Ja, also Nestle-Aland hat diesen Text, im fortlaufenden Text drin. Und dann, was steht da? Ja, da stehen einfach die Textsorgen, die das haben und die es nicht haben. Lässt es drin, markiert es aber und dann eine ganze Anzahl Textsorgen, die es haben und die es nicht haben. Ja. Und da muss man dann entscheiden aufgrund von versuchen den Zusammenhang. Zusammenhang lesen. Und nach meiner Überzeugung gehört das zum Text, den Johannes geschrieben hat. Und auch Markus 16, der sogenannte längere Markusschluss. Ich argumentiere so. Da gibt es auch beides. Es gibt einfach beides. Handschriften, die haben den Markusschluss, so wie wir ihn kennen, der damit anfängt. Der Herr wurde erhöht zur Rechten Gottes. Und sie gingen aus und predigten das Evangelium mit nachfolgenden Zeichen. Und wir müssen immer zusehen, dass wir nicht unsere Interessen haben. Ich habe einen sehr guten Freund, also ich schätze ihn, er ist ein Knecht des Herrn, wirklich. Aber er sagt immer, wäre doch der längere Markusschluss nicht, das ist nämlich so ein Kronzeuge für die Zungenredner. Aber so dürfen wir nicht argumentieren. Wenn das zum inspirierten Text gehört, dann gehört das dazu.
Müssen damit klarkommen,
oder? Ja, eben. Und ich sage so, also das Markus-Evangelium hört mit diesem Text auf, also mit diesen Worten auf. Und das gehört eben zum sogenannten längeren Markusschluss. Markus 16, 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen aus und predigten überall. Diese zweitletzten Worte des Markus-Evangeliums sind die Antwort Gottes auf den Dienst seines Knechtes, des Knechtes Jesu. Und Markus stellt ja uns den Herrn gerade da als einen Arbeiter, als den Diener, als den Knecht. Und dafür wird er am Ende erhöht. Und wenn die Erhöhung Christi fehlte, es fehlte etwas ganz Entscheidendes. Dann würde etwas ganz Entscheidendes fehlen. Ja. Ist kein Beweis, und so müssen wir manchmal versuchen, so zu urteilen, so nach der Botschaft, nach dem Zusammenhang. Ja. Aber damit leben, es gibt halt beide. Beides ist in Textüberlieferungen vertreten. Ja.
Wenn du darauf eingehen möchtest, ich hätte eine Frage zur Gewichtung alexandrinischer Text und Mehrheitstext.
Ja.
Kannst du eine Frage stellen?
Ja,
stellen wir. Ich habe schon häufig das Argument gehört, der Mehrheitstext ist ja eben die Mehrheit der Handschriften, die wir heute haben.
Jawohl.
Und das wäre quasi ein Beweis, dass er in Wirklichkeit der Ältere wäre, weil mathematisch gesehen, wenn man mit dem Text anfängt, zu
reden, richtig.
Wäre auch logisch.
Ja, so argumentierte Roger Liebi. Naja, aber er macht sich schon Gedanken darüber. Ich halte das gar nicht für abwegig, was er sagt.
Meine Frage wäre einfach nur in Anbezug dieses Arguments. Wie würdest du die Gewichtung zwischen alexandrinischen Texten, angeblich älter und damit qualitativ hoch?
Genau. Ja. Ich bin zu wenig Fachmann, um dazu etwas zu sagen. Ich sage nur so viel. Es gibt gewisse textkritische Kriterien. Also man sagt zum Beispiel, wenn du zwei Handschriften hast und eine klingt etwas schwieriger und unwahrscheinlicher, das ist die Lectio Difficilior, die schwierigere Lesart, dann ist das ziemlich sicher die richtige, denn es ist doch psychologisch erklärbar, dass eher einer etwas an einem Text ändert, um es zu vereinfachen. Kann stimmen, ein Stück weit. Aber das ist kein absolutes, das ist kein Gesetz. Es kann genau umgekehrt sein. Und dann sagt man auch die Brevio, die Lectio Brevior, also die kürzere, sei immer der längeren vorzuziehen. Also Überlieferung, Textüberlieferung, die hätten eben die Eigenschaft anzuschwellen. Das mag auch stimmen. Wahrscheinlich stimmt es auch. Aber das ist auch kein Gesetz. Also dass man einfach denkt, die kürzere Lesart ist die richtige. Und dann gibt es auch eben dieses Argument, wo man sagt, Manuskripta ponderantur non numerantur. Was heißt das? Werden gewogen, nicht gezählt. Also für sie ist das gar kein Argument. Die sagen, Alexandrinus oder Vatikanus ist gewichtiger, weil älter, auch wenn zahlenmäßig Mehrheitstext viel größer ist. Aber das ist auch kein Gesetz. Es ist ja auch sehr gut möglich, dass eben Byzanz hatte eben eine Abschrift, von der alle anderen abschrieben, und die kann ja sehr alt gewesen sein. Und dass die sich halt dann am meisten verbreitet hat, aus verschiedenen Gründen. Also es gibt in dieser ganzen Wissenschaft, es gibt keine Gesetze. Man kann von Tendenzen reden, man kann überlegen, aber niemand kann sagen, das ist es jetzt, wir haben es gefunden. Oder man kann es so machen, wir hören auch mit dieser Diskussion, wir nehmen auf einen Mehrheitstextpunkt. Kann man machen. Ist eine mögliche Entscheidung. Ja.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebtc.org/podcast.